Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur heutigen Episode von Tech Talk. Geht es Ihnen auch so, dass Sie sich bei manchen Berufsbildern fragen, was machen diese Menschen eigentlich genau? Mein Name ist Beate Böhe, ich bin Redakteurin bei Foundry. Heute will ich von meinem Gesprächsgast Sebastian von Rabenau Hintergründe zur Arbeitsweise eines Headhunters erfahren. Er ist seit vielen Jahren in der Rekrutierung von Fach- und Führungskräften tätig, vorwiegend im IT-Segment. Mit ihm will ich aber nicht nur über sein Daily Business sprechen, sondern auch über Do's und Don'ts in Bewerbungsprozessen und auch über Geld. Herzlich willkommen, Herr von Rabenau. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns einen Einblick in Ihre Arbeit als Headhunter zu geben. Mich würde mal interessieren, wie lange arbeiten Sie denn bereits in Ihrem Beruf und vor allem, was hat Sie dazu bewogen?
Ich bin seit knapp 18 Jahren in dem Bereich tätig als Personalberater. Was hat mich damals dazu bewogen? Ja, ich habe während meines Studiums angefangen und habe ja schlicht gesagt einfach einen Nebenjob gesucht eigentlich und bin dann gestoßen auf eine Beratung, die freiberufliche Partner gesucht hat, die ihnen zuarbeiten. Und so bin ich dann im Grunde genommen wie die Jungfrau zum Kind gekommen.
Und hängen geblieben.
So ist es.
Warum?
In erster Linie, weil es einfach eine Aufgabe ist, die mir auch Spaß macht. Was ich besonders mag an Personalberatung ist, dass man halt viel mit Personen im Gespräch steht, auch mit wechselnden Personen und dass ja auch von den Inhalten her eigentlich immer um komplexe Themen, um sensible Themen geht. Das ist was, wo man immer irgendwie geistig dabei sein muss und vor allem jede Menge interessante Menschen kennenlernt.
Jetzt sprechen Sie von Personalberatung. Mögen Sie den Beruf Headhunter nicht oder ist das ein Unterschied für Sie?
Also prinzipiell habe ich kein Problem mit dem Begriff Headhunter. Im Grunde genommen ist das einfach das englischsprachige Synonym sozusagen. Ich bevorzuge trotzdem den Begriff Personalberater, weil die Aufgabe ja schon auch immer einen gewissen Beratungsaspekt beinhaltet. Es ist nicht das reine Suchen und Finden von Personen, sondern es geht ja immer auch darum, letztlich auch auf beiden Seiten den Kandidaten dabei zu beraten, wie er einen positiven Eindruck machen kann, auch dabei natürlich zu beraten oder zu unterstützen, für sich herauszufinden, was sind eigentlich meine Ziele, wo möchte ich hin. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch die Kunden beraten werden, wenn zum Beispiel das Bild davon, wer gesucht wird, noch nicht ganz klar herausgearbeitet ist oder auch dann mit Kandidaten, die mit dem Unternehmen im Gespräch stehen, man eben mit dem Unternehmen zusammen erarbeitet, wo der beste Treffer zu finden ist, gemessen an dem, was man auf dem Markt eben auch finden kann.
Ja, okay, auf beiden Seiten. Wie ist es denn, wie melden Sie sich denn am Telefon, wenn Sie denn eine potenzielle Kandidatin oder einen Kandidaten anrufen das erste Mal?
Also da muss man unterscheiden. Oftmals ist so ein Kontakt ja vorab schon abgestimmt, wenn man dann tatsächlich den Hörer in die Hand nimmt, dass man sich da irgendwie schriftlich drauf verständigt hat. In dem Moment erfordert das natürlich keine weitere Erklärung mehr. Ansonsten, wenn ich jemanden jetzt out of the blue sozusagen anrufe, dann stelle ich mich in der Tat als Personalberater vor, erkläre kurz, was wir tun, worauf wir fokussiert sind und stelle mich eben als Personalberater vor.
Jetzt hat sich ja Ihr Beruf wahrscheinlich in den letzten 10, 15 Jahren ziemlich verändert durch das Internet. Früher konnte man ja wirklich nur Personen verfolgen, auf gut Deutsch gesagt. Und jetzt gibt es diverse Plattformen, wo Sie die Leute finden können. Wie finden Sie denn die geeigneten Kandidaten? Wie haben Sie es früher gemacht und wie machen Sie es heute?
Also die Methodik von früher ist noch nicht ausgestorben, aber in der Tat, der Markt hat sich natürlich sehr stark geändert durch das Internet und insbesondere durch die sozialen Netzwerke. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass oftmals der erste Blick dann tatsächlich in die sozialen Netzwerke stattfindet. Früher ist man in der Regel so vorgegangen, dass man also erstmal definiert hat, in welchen Unternehmen sitzen eigentlich die relevanten Personen, dann diese Unternehmen gemappt hat, also sozusagen strukturell versucht hat darzustellen, welche Personen sind das konkret, die in den relevanten Abteilungen sitzen? Ja, und diese dann einfach Person für Person anzugehen und anzusprechen.
Hat sich denn eigentlich auch durch die DSGVO für Sie was geändert, was das Thema Daten anbelangt?
Ja, absolut. Also was die Prozesse der Datenverarbeitung angeht, sind wir natürlich komplett gebunden an alle Vorgaben, die die DSGVO macht. Insofern war das insbesondere 2018 bei der Umstellung eine relativ stressige Zeit für die meisten Personalberater. Am Ende des Tages an unserer Vorgehensweise und dem, wie wir unser Geschäft wahrnehmen, hat es letztlich nicht viel geändert. Es sind einfach Prozesse, die umgestellt wurden und formalisiert wurden in erster Linie.
Okay, weil Sie gerade sagen, wie Sie Ihr Geschäft vornehmen oder die Vorgehensweise. Wie sieht es denn aktuell oder beziehungsweise schon seit 2 Jahren mit persönlichen Treffen aus? Also sind Sie jetzt eher online unterwegs? Normalerweise konnte man sich ja früher auch mal im Café treffen zu einem Gespräch. Wie läuft es heute aus?
Also die persönlichen Treffen haben tatsächlich seit Beginn der Pandemie natürlich massiv abgenommen. Sehr, sehr viel findet jetzt im Rahmen von Videointerviews statt. Ich würde sagen, es hängt immer ein bisschen von der Position ab, die zu besetzen ist. Da, wo eben auch der persönliche Aspekt eine große Rolle spielt, zum Beispiel bei Führungsaufgaben, da ist es einfach manchmal unverzichtbar, dass man sich zusammensetzt. Bei Aufgaben, wo jetzt eher fachliche Themen, der fachliche Hintergrund der Person im Vordergrund steht, ist das natürlich nicht ganz so wichtig, dass man sich auch tatsächlich persönlich kennenlernt. Insofern war da die Umstellung während der Pandemie deutlich leichter.
Ah, und jetzt noch eine Frage. Ich hoffe, Sie beantworten es. Warum nennt ein Headhunter eigentlich nie den Namen seines Auftraggebers?
Ja, das kann ganz verschiedene Gründe haben. Der einfachste Grund, der sicherlich für die meisten Personalberater gilt, ist, dass insbesondere diejenigen, die rein erfolgsbasiert mandatiert sind von ihren Kunden, schlicht die Sorge haben, der Kandidat könnte sich selber bewerben beim Unternehmen. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Gründe, auch faktische Gründe, die dafür sprechen, das nicht zu nennen. Zum Beispiel, wenn man eine Position besetzt, bei der aktuell noch einen Stelleninhaber vorhanden ist, dann ist das in der Regel eine diskrete Suche. Und da natürlich auch die Märkte, auf denen man sich bewegt, also die Kandidatenmärkte, dann oftmals eng umrissen sind, die Personen kennen sich untereinander oftmals, versucht man natürlich dann nicht die Informationen durchsickern zu lassen, dass diese Position nachbesetzt werden soll, mit dem Risiko, dass das sonst auch den Stelleninhaber erreicht.
Aha. Jetzt würde ich mal ein paar Fragen noch aus der Sicht der Kandidatinnen und der Kandidaten haben. Wenn man eine Kontaktaufnahme zu einem Headhunter macht, was wollen Sie denn von den Kandidaten alles wissen?
Also die zentralste Information, die für den Personalberater wichtig ist, ist natürlich erstmal alles, was rund um Beschäftigung und Qualifikation sich dreht. Das heißt, im Idealfall stellt man sich bei einem Personalberater direkt mit einem Lebenslauf vor, sodass dann im Grunde genommen beim ersten unmittelbaren Kontakt miteinander auch der Personalberater schon mal eine Einschätzung davon hat, was sind überhaupt mögliche Themen, die ich dieser Person zutragen kann. Ansonsten, ja, ist das im Grunde genommen vergleichbar wie mit jeder Bewerbung beim Endkunden, beim Unternehmen, wo natürlich auch Informationen interessant sind zur zeitlichen Verfügbarkeit, also Kündigungsfrist, Informationen zur Gehaltsvorstellung, was ein Personalberater sicherlich auch immer gerne von Kandidaten wissen möchte, ist zum Beispiel, ob der oder diejenige aktuell in weiteren Gesprächen ist, um damit so ein bisschen auszuloten, bekommen wir im Laufe des Gesprächsprozesses möglicherweise ein zeitliches Problem. Aber das sind so die Kerninformationen.
Ja, und wie lange bleibt denn dann so ein Profil bei Ihnen hinterlegt, so karrieremanagementtechnisch?
Ja, prinzipiell so lange, wie der Kandidat oder die Kandidatin das wünscht. Da sind wir natürlich in der Tat auch durch die DSGVO jetzt limitiert, die ja ohnehin einen maximalen Speicherrahmen von 2 Jahren vorsieht, vorausgesetzt, dass nicht eine neue Einwilligung vorliegt. Also 2 Jahre ist im Grunde genommen das Maximum der Zeit.
Und können denn Jobsuchende auch extreme Fehler machen, wo sie dann die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn sie mit denen sprechen oder auch schon bei den Bewerbungsunterlagen?
Absolut, ja klar. Bei den Bewerbungsunterlagen, also im Grunde genommen sind das ganz klassische Themen, ne? Bei den Bewerbungsunterlagen sollte man auch, wenn man sich bei einem Personalberater bewirbt, schon schauen, dass die fehlerfrei sind, also Flüchtigkeitsfehler oder generell Rechtschreibfehler sollte man vermeiden. Genauso auch im Gespräch mit einem Personalberater gibt es so ein paar Themen, bei denen man zumindest mit Vorsicht agieren sollte. Was zum Beispiel überhaupt nicht gut ankommt, ist, wenn man relativ zu Anfang eines Gesprächs bereits signalisiert, dass im Grunde genommen nur der finanzielle Aspekt für einen entscheidend ist. Das ist was, was viele Personalberater als Warnsignal sehen.
Jetzt haben Sie ja einiges an Praxis schon erlebt. Gab es denn eigentlich auch außergewöhnliche, lustige Ereignisse, zum Beispiel in Gesprächen mit Auftraggebern oder auch mit Kandidaten?
Absolut, ja klar. Insbesondere mit Kandidaten, da ist natürlich die Vielfalt der Personen, mit denen man spricht, nochmal deutlich größer. Kunden hat man ja in der Regel einen umgrenzten Kreis, aber Kandidaten kommen eben jeden Tag neue dazu, mit denen man im Kontakt steht. Daher häufen sich da die Geschichten eher an. Da gibt es zahllose Dinge, die in 18 Jahren passiert sind. Ich habe zum Beispiel einmal eine Bewerbung erhalten von jemandem, der bereits in seinem Anschreiben den Text formuliert hatte, im Sinne, dass man sich ja nicht wundern solle, dass derjenige seine Arbeitskraft dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen möchte, aber sein ausschweifender Lebensstil würde eben erfordern, dass er größere finanzielle Reserven ansammeln kann. Ja, und hatte dann in die Bewerbung mit eingelegt ein Bewerbungsfoto, auf dem man die Person gesehen hat, von hinten gesehen hat, wie die Person vor einer Badewanne hockt mit einem sehr langen Strohhalm, der in die Badewanne hineinreicht.
Und wie ist es ausgegangen? Haben Sie ihn aufgenommen?
Nee, da haben wir noch nicht mal ein Gespräch geführt.
Okay. Jetzt sagten Sie vorher gerade Mandate, also Auftragsmandate. Klappt denn eigentlich immer oder klappt die Suche oft auch nicht oder auch gehen auch Vermittlungen baden?
Das gibt es natürlich alles. Also im Idealfall besetzt man so eine Position natürlich. Es gibt aber auch, je nachdem, in welchem Bereich man sich bewegt, immer wieder mal Aufgaben, die schwer oder auch gar nicht besetzbar sind. Gerade eben in Bereichen, in denen eine besondere Personalknappheit besteht, wie jetzt zum Beispiel in der IT, im medizinischen Bereich, im Ingenieursbereich. Da kann das durchaus sein, dass man eine Suche startet und einfach nicht fündig wird, weil es den wechselbereiten Kandidaten, der dann auch die Anforderungen erfüllt, einfach aktuell auf dem Markt nicht gibt.
Okay, das heißt, ergebnislos, Sie rufen dann den Auftraggeber an und sagen, sorry, auch wir können nicht.
Genau, also beziehungsweise das findet dann in Abstimmung mit dem Auftraggeber statt, ne? Einige Auftraggeber haben da auch eine gewisse Geduld und sagen dann, oder man stimmt sich eben ab und kommt zu dem Ergebnis, dass man auch durchaus noch über einen längeren Zeitraum dann für die Position sucht. Es gibt aber klar, es gibt natürlich auch Situationen, in denen eine Einstellung zum Beispiel zu einem bestimmten Zeitpunkt vorgenommen werden muss, in dem man dann tatsächlich die Suche miteinander abbläst sozusagen.
So, und jetzt komme ich zu meiner Schlussfrage, die bestimmt alle interessiert. Sie sagten gerade Auftragsmandat, das eine klappt, das andere klappt nicht. Was uns alle interessiert, was verdient eigentlich ein Headhunter für seine Vermittlung? Gemunkelt wird 3 Monatsgehälter des Kandidaten. Gibt es unterschiedliche Vergütungsmodelle? Klären Sie uns mal auf.
Also prinzipiell ist vielleicht erstmal wichtig zu sagen, dass der Personalberater grundsätzlich immer vom Unternehmen bezahlt wird. Das heißt, für den Kandidaten oder die Kandidatin ist die Dienstleistung immer kostenlos, beziehungsweise quasi immer kostenlos. Es gibt gewisse rechtliche Rahmenbedingungen, die das auch zulassen, auch Kandidaten diese Leistung zu berechnen. Das macht im Markt aber eigentlich keiner, sondern im Regelfall ist es das Unternehmen, der Auftraggeber, der auch das Honorar bezahlt.
Aber in welchen Fällen kommt es dann zu tragen?
Also vor ja, etwa 10, 12 Jahren war das, glaube ich, gab es ja mal eine Zeit, in der zum Beispiel die Bundesagentur Vermittlungsgutscheine ausgestellt hat für Personen, die langzeitarbeitslos sind und die dann eben in Beschäftigungsverhältnisse vermittelt wurden. Diese Gutscheine waren begrenzt auf den Maximalbetrag, ich glaube 2.500 Euro, die man dafür berechnen kann, die eben, wenn man so eine Dienstleistung für jemanden privat wahrnehmen würde, so auch berechnet werden können. Jetzt muss ich aber zugeben, mir selber ist kein einziger Fall bekannt, auch in meinem eigenen Netzwerk unter Personalberatern nicht, wo jemand tatsächlich auch mal einem Kandidaten eine Rechnung für die Dienstleistung gestellt hätte.
Ah, dann kommen wir wieder weiter zum Standard.
Ja, da ist es wie gesagt so, dass das Unternehmen die Dienstleistung bezahlt. Da gibt es verschiedene Vergütungsmodelle. Es gibt so zwei klassische Herangehensweisen. Entweder, dass man, wie ich vorhin schon sagte, rein erfolgsbasiert agiert. Da ist es dann so, dass man die Dienstleistungen dem Kunden eben dann berechnet, wenn jemand tatsächlich auch gefunden wurde für die Position und auch nur dann berechnet wird. Das alternative Modell ist, dass man in verschiedenen Raten sich vom Kunden bezahlen lässt. In der Regel sind das drei Raten. Dann startet so ein Auftrag meist damit, dass also eine Startrate gestellt wird, unmittelbar bei Auftragserteilung. Dann gibt es eine zweite Rate, die gestellt wird in dem Moment, wo Kandidaten dem Kunden präsentiert werden oder beim Kunden in Gespräche gehen. Und eine abschließende Rate, die dann gestellt wird, wenn das Unternehmen eben jemanden einstellt. Von der Höhe her bewegt sich das, ja, ist natürlich unterschiedlich am Markt, aber bewegt sich das so in einem Rahmen zwischen in der Regel 20 und 35% des Bruttojahresgehalts.
Und die Basis ist die Position des Kandidaten, oder?
Ja, die Berechnungsbasis ist in der Regel, das dann letztlich mit dem Kandidaten vereinbarte Jahresgehalt.
Super, dann sind wir ja schon durch, Herr von Rabenau. Ich fand es total interessant, weil ich auch nicht so viel wusste, was hinter Ihren Türen abläuft. Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, dass Sie sehr viele Unternehmen, neue Kunden finden und vor allem, dass Sie auch die richtigen Kandidaten finden und bedanke mich für das Gespräch.
Ja, ganz herzlichen Dank auch Ihnen.
Tschüss.
Wiederhören.
Das Gespräch mit Herrn von Rabenau hat gezeigt, dass zur Arbeit eines Headhunters mehr als das Matchen von Job- und Bewerberprofilen gehört. Und wir haben unter anderem auch erfahren, wie Jobsuchende gegenüber einem Headhunter auf keinen Fall auftreten sollten. Wenn Sie weitere interessante Gespräche zu Management- und IT-Themen hören möchten, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Tech Talk. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg bei Ihrer nächsten Jobsuche.